Halt, bevor du jetzt in die Folge startest, eine Sache noch. Gesundheit ist kein Zufall, das weißt du schon. Sie ist Training und wie das wirklich geht, zeige ich dir ja hier in den Podcast-Folgen und auch in meinem Buch. Aber wenn es wirklich darum geht, was Gesundheit ist, dann musst du live vor Ort sein. Dann musst du selber persönlich da sein und sehen und hören und fühlen und staunen. Denn ich bringe Medizin dahin, wohin sie gehört, zu dir. In meiner Bühnenshow, rezeptfrei, was Ärzte keinem sagen, da komme ich auch mit Sicherheit in deine Nähe. Ich komme vorbei und wenn du auch kommst, dann erleben wir zusammen, wie spannend und kraftvoll und inspirierend Gesundheit wirklich ist. Geh jetzt auf hesen-konzerte.de, such dir deine Stadt aus und sicher dir dein Ticket oder zwei, bevor sie weg sind. Lass uns live treffen. Ich freue mich auf dich. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Das Fiese ist ja, dass wir gar nicht merken, wenn wir schlecht hören.
Es gibt ungefähr 16 Millionen schwerhörige Menschen in Deutschland. Das ist ungefähr jeder fünfte Mensch in Deutschland. Und jeder vierte über 50, sagt man, ist schwerhörig. Das heißt, das ist sehr, sehr häufig sogar. Das Fiese ist aber, ganz viele Menschen wissen es gar nicht mal, dass sie schwerhörig sind.
Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Das ist eine besonders spannende Folge heute. Ein Thema, das wir noch nie hatten. Ich habe einen Experten, einen Gast, einen Patienten und einen Freund eingeladen, alles gleichzeitig, den lieben Heiko, Heiko Burak. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Und Heiko ist gehörlos oder taub von Geburt an. Und wir sitzen trotzdem hier gemeinsam im Podcast und nehmen für euch eine Folge auf. Wie verrückt ist das denn?
Ja, ein Wunder der Technik.
Heiko erzählt heute ein bisschen über sich und seinen Weg als Gehörloser. Für mich ist auch total spannend, was du jetzt beruflich machst. Er bringt nämlich Hörenden die Gebärdensprache bei, richtig?
Korrekt, ja.
Und jetzt kannst du dich fragen, warum soll ich denn jetzt einen Podcast hören über Gehörlosigkeit, wenn ich doch selber hören kann und auch keinen kenne, der gehörlos ist? Falsch. Mit Sicherheit kennst du Menschen, die gehörlos sind oder zumindest beeinträchtigt. Wie viele gibt es nämlich in Deutschland, Heiko?
Es gibt ungefähr 16 Millionen schwerhörige Menschen in Deutschland. Das ist ungefähr jeder fünfte Mensch in Deutschland. Und jeder vierte über 50, sagt man, ist schwerhörig. Das heißt, das ist sehr, sehr häufig sogar. Das Fiese ist aber, ganz viele Menschen wissen es gar nicht mal, dass sie schwerhörig sind. Und dementsprechend ist das auch so eine Zahl, die vielleicht nicht jeder unterschreiben kann aus eigener Wahrnehmung, weil man das vielleicht noch nicht wahrgenommen hat. Selber oder bei anderen, dass eine Schwerhörigkeit vorliegt.
Also, wenn du mehr über Schwerhörigkeit wissen möchtest, was du vielleicht dagegen tun kannst oder dafür, dass du möglichst keine bekommst, was es überhaupt gibt an Möglichkeiten, wie du es diagnostizieren kannst im Sinne von, wie fällt es dir denn auf, ob du es selber hast, weil das tatsächlich so ist, dass es uns meistens überhaupt gar nicht auffällt, dass wir eine Hörbeeinträchtigung haben, wie du besser mit Hörbeeinträchtigten umgehen kannst, was die Wissenschaft dazu sagt. Und vielleicht auch aus deinem persönlichen Leben, wie sich Menschen fühlen, wenn sie nicht hören können. Das alles erfährst du heute in dieser Folge. Heiko, du hast gesagt, das Fiese ist ja, dass wir gar nicht merken, wenn wir schlecht hören. Wenn wir nicht so gut sehen können, fällt das am Anfang ja auch nicht auf. Ne? Also ich habe das immer wieder auch bei Patienten oder Freunden, dass die, wenn sie aus irgendeinem anderen Grund zum Augenarzt gehen, dann auf einmal merken, oh, ich hätte ja schon längst eine Brille gebraucht. Beim Gehör ist es noch viel schlimmer, oder? Das ist noch viel unbewusster. Ist das richtig?
Es ist relativ ähnlich. Wenn ich das richtig sehe, ist es aber beim Sehen so, dass es meistens relativ stabil ist. Während es bei der Schwerhörigkeit, wenn wir über mehrere Jahrzehnte reden, was ja im Idealfall ein langes Leben sein sollte, dann kann es wirklich sein, dass über die vielen Jahrzehnte sich einfach Schwerhörigkeit sozusagen ansammelt und man immer schwerhöriger wird.
Und aber gar nicht merkt, dass man immer schwerhöriger wird.
Genau, das ist das Fiese. Dadurch, dass es immer ein bisschen ist, immer weniger Schwerhörigkeit, jede Woche oder jeden Monat ein bisschen mehr Schwerhörigkeit quasi, dann fällt es einem gar nicht auf, weil man sich an diesen neuen schwerhörigen Zustand gewöhnt hat. Und man denkt, das ist ja das normale Normal. Und dementsprechend kommt man gar nicht mal auf die Idee, dass man vielleicht schwerhörig sein könnte und dass man vielleicht auch einen Hörtest machen könnte, um das identifizieren zu können.
Was wären denn so typische indirekte Zeichen, woran ich merken könnte, dass mein Umfeld, mein Partner, mein Kollege oder ich schwerhörig werde?
Da gibt es einmal zwei Perspektiven. Einmal die eigene Perspektive, wenn man selber schwerhörig wäre, dass man das unter Umständen merkt daran. Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass man schwerhöriger geworden ist.
Langsam, ja, nicht Hörsturz. Das können wir gleich auch noch besprechen.
Genau, dass man merkt, dass bestimmte Situationen anstrengender sind als früher, was so unspezifisch ist. Aber das typische Beispiel ist, man hat eine Besprechung und man versteht die Person selber nicht mehr so gut. Mhm. Oder man hat mehrere Besprechungen und hat einen langen Tag, wo man viel spricht mit vielen Nebengeräuschen und man ist am Ende des Tages super schlapp oder schlapper als früher, kann man auch sagen, weil man die ganze Zeit, den ganzen Tag über diese Schwerhörigkeit überkompensieren durfte, um trotzdem genug zu verstehen. Es gibt einmal das Hören und dann gibt es noch das Verstehen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Aber man durfte dann quasi die ganze Zeit überkompensieren, um dann trotzdem genügend zu verstehen oder gerade 100% dann zu verstehen. Also man leistet 110% und man versteht dann im Ideal vielleicht 100%. Das sorgt dann halt dafür, dass man währenddessen viel, viel angestrengter ist und sich anstrengen muss. Und am Ende eines langen Tages merkt man das unter Umständen auch daran, dass man einen Tinnitus hat oder Kopfschmerzen hat, Ohren.
Nackenverspannungen bestimmt, ne?
Genau. Mhm.
Und wie überkompensiere ich denn, wenn ich nicht gut hören kann?
Ui, im Prinzip ist es so, ich würde einen Schritt zurück machen. Ich sage, wie kann man sich Schwerhörigkeit am besten vorstellen?
Mhm, gerne.
Und da gibt es ein richtig schönes Bild, was ich dir gerne mitgeben möchte. Stell dir einmal vor, du bist am Computer und du tippst einmal das Wort Hören in Word ein, Textverarbeitungsprogramm. Und du möchtest dieses Wort einmal drucken. Wenn du einen Drucker hast, der wie vorgesehen funktioniert, dann druckt er die Seite aus und du hast da auch das Wort Hören stehen. Wenn der Drucker irgendeine Form von Beeinträchtigung hat, das wirst du wahrscheinlich selber auch mal so erleben, dann druckt er was aus und dann sieht es irgendwie so aus, als wäre die obere Hälfte weggeschnitten. Das kann eine Form von Schwerhörigkeit sein.
Mhm.
Eine Woche später hat der Drucker, oder du hast einen anderen Drucker, und der hat zufälligerweise eine andere Form von Beeinträchtigung und dann druckt er das aus und dann ist es eher so, dass in dem Wort verschiedene Lücken drin sind. Also es ist eher wie so ein Flimmer. Andere Form von Schwerhörigkeit. Das ist eine Art und Weise, wie man Schwerhörigkeit visualisieren kann. Das heißt, Schwerhörigkeit ist sozusagen ein Spektrum. Es gibt nicht die eine Schwerhörigkeit, aha, sondern für jeden ist es ein bisschen was anderes. Es gibt so Gruppen oder Kategorien, aber für jeden ist es erstmal was anderes. Und überkompensieren bedeutet im Prinzip, wenn du dir nochmal vorstellst, du hast da das Wort und du hast da so dieses Flimmern, dass du versuchst, mit den Sachen, die du siehst oder hörst, trotzdem das Wort verstehen kann.
Mhm.
Und je größer die Lücken sind, desto mehr musst du überlegen und die Lücken füllen.
Mhm.
Und das ist das, was man mit Überkompensieren meint.
Also ich hatte jetzt so diesen dann völlig naiven Gedanken, es ist einfach nur leiser. Aber das ist dann eine Form und es gibt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten.
Ja, also wenn es quasi nur leiser ist, im gesamten Frequenzspektrum sogar, ist relativ dankbar, weil dann die Hörgeräte auch alles nur
lauter.
Das ist relativ gut. Aber meistens ist es halt so, dass man nicht einfach nur eine gerade Linie hat, die weiter runtergegangen ist, sondern man hat so verschiedene Ausprägungen. Es gibt Hochtonschwerhörigkeit, Tieftonschwerhörigkeit, dann gibt es so eine Mittelsenkenschwerhörigkeit, wo eher der Sprachbereich sogar noch betroffen ist.
Mhm.
Und da gibt es verschiedene Formen von Schwerhörigkeit.
Höre ich deshalb so oft von Patienten, die ein Hörgerät haben, dass sie unglücklich sind, weil es wird zwar lauter, aber sie hören nicht besser, sagen die immer?
Genau, die Hörgeräte machen alles lauter, aber auch die Dinge, die man nicht hören will.
Ja, und vielleicht auch da, wo du gar keine Einschränkung hast, aber kompensieren nicht unbedingt das, wo du eine Einschränkung hast.
Ja, die Technologie ist besser geworden im Laufe der Zeit, aber trotzdem ist es natürlich so, dass das unterschiedlich stark verstärkt. Man muss aber auch sagen, beim Thema Altersschwerhörigkeit, wenn wir da nochmal zurückkommen, ist es ja so, man hat sich über mehrere Jahre oder Jahrzehnte daran gewöhnt, bestimmte Sachen nicht zu hören.
Mhm.
Und dann hat man...
Ach so, und auf einmal höre ich die wieder.
Dann hörst du die wieder.
Stört mich das, die Kaffeemaschine und der Föhn und der Aufzug.
Ja, aber das geht auch in Richtung schöne Dinge. Ich habe einen Bekannten, der hat sich jahrelang, ich sag jetzt mal, geweigert, Hörgeräte zu tragen. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, ich brauche jetzt doch wirklich Hörgeräte.
Mhm.
Dann hat er sich die Hörgeräte geholt und ist dann in den Wald gegangen und hat plötzlich die Vögel gehört und dachte, ach, ich dachte, die sind wegen dem Klimawandel ausgestorben, sozusagen, dass sie nicht mehr singen.
Ja.
Hat die einfach nur nicht mehr gehört.
Okay.
Und das ist ja das Spannende. Schön. Man kriegt ja nicht mit, was man nicht mitkriegt in den meisten Fällen.
Ja, habe ich verstanden. Spannend. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal testen möchte, dann könnte ich wahrscheinlich einfach einen Termin machen bei der HNO oder beim HNO. Aber kann ich nicht auch, so wie ich einen Sehtest machen kann, beim Optiker einen Hörtest machen irgendwo?
Absolut. Also HNO-Arzt ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, das ist sehr schön eigentlich. Es gibt immer mehr Hörgerätegeschäfte in der Stadt, in den verschiedenen Städten. Und da kann man eigentlich in den meisten Fällen, ich glaube sogar in allen Fällen, einen kostenlosen Hörtest machen.
Okay. Dann habe ich schon mal eine erste Idee, wie schlimm es um mich steht vielleicht.
Oder wie gut. Das ist ja auch noch die Möglichkeit, dass einfach bestätigt wird, dass es nicht am Hören liegt, sondern vielleicht gibt es nochmal eine andere Ursache, die dann auch nochmal identifiziert werden kann. Aber letztendlich ist das einfach nur eine Feststellung des Status quo dann in dem Fall.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, überkompensieren. Ich stelle mir vor, dass viel könnte ich wahrscheinlich kompensieren, wenn ich Lippen lesen könnte, oder?
Ja. Also das ist so der Klassiker für Menschen, die schwerhörig sind, dass sie automatisch anfangen, Lippen zu lesen.
Mhm.
Wichtig ist aber das Verständnis, dass Lippenlesen nur eine Ergänzung sein kann und nicht ein Ersatz sein kann. Ich habe in Filmen teilweise gesehen, da wurde eine gehörlose Person als Zeuge in eine Krimiserie gezeigt und die hat dann irgendwie in der Dunkelheit in 30 Metern Entfernung in einer Telefonzelle, die es hier mittlerweile nicht mehr gibt, da eine Person am Telefon beobachtet und hat dann auch verstehen können, was sie da gesagt hat.
Genau, ich kenne auch Agentenfilme, wo man aus 300 Meter Entfernung dann Lippen lesen kann, weil man eben Lippenlesen-Experte ist. Also und auch komplette Dialoge mitlesen kann.
Das, Dialoge sind tatsächlich sogar besser, weil man dann auch noch einen Kontakt hat in den meisten Fällen und dann kann man das besser erraten.
Mhm.
Faktisch ist es aber so, dass zumindest in Deutschland immer wieder gesagt wird, dass man maximal ein Drittel, also 33% von den Lippen ablesen kann.
Ein Drittel nur?
Ein Drittel. Das bedeutet, zwei Drittel ist eigentlich raten und gutes Kombinieren.
Auch bei guten Agenten?
Bei guten Agenten auch.
Wahrscheinlich auch, ne?
KIs sind bei 100%, die können das gezielt trainieren, das gibt es dann auch. Aber bei Menschen ist es bei einem Drittel und wir gehen hier von einem Drittel aus im Optimalfall.
Okay.
Das bedeutet, wenn dein Gegenüber vielleicht nicht gut beleuchtet ist, dann siehst du die Lippen nicht mehr so gut und verstehst dann von den Lippen weniger. Wenn die Person einen Akzent hat, einen Dialekt hat, einen Sprachfehler hat, einen Bart hat, der die Lippen verdeckt,
sich wegdreht,
wird das rapide weniger.
Wie war das denn zu Corona-Zeiten, als wir alle Masken tragen mussten? Wie ging es denn, hattest du da durch Nachteile im Lippenlesen oder liest du gar keine Lippen? Nimm uns mal mit. Was ist dir da aufgefallen?
Also ich persönlich nutze die Lippen instinktiv und automatisch immer mit.
Mhm.
Deswegen bin ich auch besonders sympathisch, weil ich die Person anschaue.
Ja, ist wirklich besonders sympathisch. Ja, stimmt.
Das ist
halt, du guckst einem in die Augen immer.
Ja. Nicht ganz, weil ich ja eigentlich auf die Lippen schaue. Also
das fällt mir nicht auf. Genau, das fällt mir wirklich nicht auf. Ja.
Es wirkt so, aber ich schaue eigentlich die ganze Zeit auf die Lippen.
Aha.
Und dementsprechend ist das immer so, dass ich das Gesehene mit dem Wenigen, was ich hören kann, kombiniere. Und dann habe ich eine sehr gute Trefferquote.
Und in Corona-Zeiten?
Genau, die Frage. In Corona-Zeiten war das bedeutend schwieriger, weil dann plötzlich die Masken dazu kamen. Die haben auf verschiedenen Ebenen eingewirkt. Die haben einmal dafür gesorgt, dass der Ton gedämpft wurde oder nicht mehr ganz klar zu hören war.
Klar.
Das heißt, In dem Sinne wurde ich dann plötzlich noch schwerhöriger.
Ja, verstehe ich.
Und das Zweite war dann, durch die Masken konnte ich auch keine Lippen mehr sehen.
Mhm.
Und das machte es besonders schwierig, die Personen dann auch zu verstehen.
Mhm.
Und ich habe dann teilweise auch Familienmitglieder zum Arzt begleitet oder zu anderen Sachen begleitet, weil ich ein bisschen besser in der Lage war, das zu kompensieren als andere Aha. Leute in meiner Familie.
Die, okay. Und ist da nicht vielleicht auch vielen Menschen aufgefallen, dass sie eigentlich gar nicht mehr so gut hören können? Weil da fällt ja was weg, eine Kompensationsmöglichkeit.
Genau, das ist ganz witzig. Ich habe wirklich Geschichten gehört, wo Leute erst zu Corona-Zeiten festgestellt haben, dass die schwerhörig sind. Und dann haben sie den Test gemacht und sich dann auch Hörgeräte geholt, weil sie das unterbewusst ihr ganzes Leben bis zu dem Punkt immer genutzt haben und überkompensiert haben. Was auch sehr spannend ist, es gab ja diese Pflicht, die Maskenpflicht in der Corona-Zeit, die Gott sei Dank vorbei ist jetzt. Was das Verstehen auch natürlich viel, viel einfacher macht jetzt. Aber zu Beginn gab es die Maskenpflicht und dann wurde tatsächlich auch ein Passus in die Gesetze aufgenommen, wo es hieß, es gibt die Ausnahme, wenn das für die Kommunikation mit der Person notwendig ist, dass die Maske entfernt worden durfte.
Ja.
Aber dann gab es natürlich auch noch die Komponente, dass die Person sich dann auch selber schützen wollte und dementsprechend die Masken dann doch nicht abgenommen hat, was natürlich absolut in Ordnung ist.
Mhm.
Ui, sehr politisch jetzt gerade.
Und
dementsprechend war das dann immer sehr schwierig mit der Kommunikation dann.
Und dir fehlt einfach ein wesentlicher Part da, ne, für das Lippenlesen. Wie erkenne ich denn als normaler Mensch, also erstmal geht es ja darum, ich denke ja wahrscheinlich gar nicht daran, dass der andere möglicherweise schlechter hört als ich. Weil das ja typisch ist, ne? Ich denke nicht daran, dass der andere vielleicht schlechter gucken kann, schlechter hören kann, schlechter irgendwas kann. Jetzt ist es bei Blinden, habe ich ja die Möglichkeit, je nachdem wie die Ausprägung ist, haben die Kennzeichen oder tragen eine Brille oder haben einen Blindenstock. Aber bei Gehörlosen, ich kann natürlich schauen, ob ich vielleicht ein Hörgerät finde, aber schwierig, wenn die Person jetzt lange Haare hat. Und woran könnte ich denn erkennen, dass der andere eine Einschränkung hat im Hörsinn?
Das ist auch sehr spannend. Die Menschen, die sehr gut hören können, denen würde man das nicht ansehen, weil die das nicht haben.
Mhm.
Und die Menschen, die komplett gehörlos sind, denen würde man das auch nicht ansehen im ersten Moment, weil sie auch keine technische Unterstützung haben. Die benutzen ja die Gebärdensprache für die Kommunikation.
Ah, okay, das kann ich gar nicht sehen also.
Genau. Das Spannende ist im Spektrum dazwischen.
Mhm.
Wenn jemand Hörgeräte trägt, dann sieht man das natürlich auch.
Wenn er kurze Haare hat.
Wenn man kurze Haare hat. Man merkt es auch, wenn die Person schon länger schwerhörig ist an der Sprache, dass sie ein bisschen undeutlicher ist oder unklarer ist.
Mhm.
Das wäre dann schon eine relativ starke Form von Schwerhörigkeit über eine lange Zeit, die dann da entsteht oder entstanden ist. Aber bei einer leichten Form kann man das sehr schwer identifizieren. Und das kann man von außen, man kann teilweise vermuten, man kann teilweise merken, wenn die Personen einen auch mehr anschauen, dann merkt man, das ist eine, aber das kann auch eine Persönlichkeitssache sein, dass man einfach denkt, es ist super wichtig, die Person dann auch anzuschauen, das ist auch höflich eigentlich.
Mhm.
Und im Prinzip, wenn man den Eindruck hat, dass eine Person vielleicht schwerhörig ist, so mache ich das zumindest, und ich habe gerade was gesagt, eine Information oder so, oder einen längeren Text, dann sage ich, kannst du mir das nochmal zusammenfassen oder kannst du mir sagen, was ich gerade gesagt habe?
Testest den anderen.
Ich kann relativ subtil im Idealfall den anderen einmal testen, im Sinne von, was ist überhaupt angekommen.
Werbung.
Wissenschaftlich tatsächlich bewiesen ist, dass Vitamine dein Gehör schützen und auch bei vielen Schwerhörigkeitsformen unterstützend wirken können, also etwas verbessern können. Studien zeigen, Magnesium und Beta-Carotin senken die Hörschwelle um 15%. Folat und Vitamin B12 reduzieren das Risiko für Schwerhörigkeit um 20%. Sogar Vitamin C und Vitamin E schützen deine Haarzellen in deinem Innenohr vor Stress. Da gibt es eine ganz spannende prospektive Studie zu. Und können dein Hörvermögen verbessern. Also schützt doch dein Gehör natürlich und lecker mit Lebensmitteln, mit Superfoods. Ich zum Beispiel mag die von Koro sehr gerne. Das Bio-Acerola-Pulver beispielsweise enthält große Mengen Vitamin C und durch Kürbiskerne kommst du auf Magnesium und Zink und mit Spinatpulver könntest du deine Folsäure und dein Beta-Carotin anheben. Mit Chia- und Leinsamen versorgst du dich mit Omega-3 und mittels Sonnenblumenkernen mit Vitamin E. Nur mal so als Beispiel, und satt wirst du auch, während du was für deine Hörgesundheit tust. Schau doch mal vorbei auf koro.com und spar mit dem Code Gesundheit, einfach das Wort Gesundheit eingeben, nochmal 5% auf deine nächste Bestellung. Alle Details, den Code und den Link findest du wie immer auch in meinen Shownotes. Werbung Ende.
Und wenn man dann merkt, die Person hat vielleicht nur die Hälfte mitbekommen, dann kann eine Schwerhörigkeit vorliegen. Es kann aber auch sein, dass die Person einfach nur unaufmerksam war. Das ist nochmal schwierig in der Identifikation dann.
Ist es denn unhöflich, wenn ich frage, was würde ich denn fragen? Also was wäre denn für dich in Ordnung, was ich dich fragen könnte, wenn wir uns nicht kennen?
Naja, jetzt ist es bei mir so, ich arbeite in dem Bereich. Mhm. Ich trage sehr große, sehr gut sichtbare Hörgeräte. Ich habe kurze Haare.
Du bist eine coole Sau auch. Ich glaube, dich kann man einfach fragen, ne?
Genau. Mich kann man fragen, ob ich schwerhörig bin, und ich erzähle dann, wie hier im Podcast, eigentlich genau das Gleiche.
Du sagst, nee, ich bin taub.
Naja, ich persönlich sage, dass ich schwerhörig bin, auch wenn die Ärzte mir damals gesagt haben, dass meine Diagnose taub mit Hörresten ist. Taub mit Hörresten, genau.
Klingt ja auch wirklich elegant. Typische Arztaussage wahrscheinlich.
Ja, also offenbar war ich näher an dem tauben Zustand als an dem schwerhörigen Zustand. Und dementsprechend haben die das dann wohl so beschrieben.
Hast du mir nicht mal gesagt, rechte Seite ganz taub und links wenige Prozent, 2% oder sowas?
Genau, auf der rechten Seite durch die Cochlea-Implantat-Operation bin ich mittlerweile komplett taub und auf der linken Seite trage ich Hörgeräte und ohne Hörgeräte höre ich ungefähr 2% von dem, was du hörst.
Und auf der rechten, du weißt ja gar nicht, wie gut ich hören kann, und auf der rechten Seite warst du vorher nicht ganz taub? Ist das, weil du sagtest, durch das Cochlea-Implantat?
Also ich war vorher quasi beidseitig ungefähr gleich taub oder schwerhörig, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und dann hatte ich einen klitzekleinen Hörsturz auf der rechten Seite.
Du hattest auch noch einen Hörsturz.
Ja.
Obwohl du eigentlich gar nichts hören kannst, konntest du einen Hörsturz bekommen. Das ist interessant.
Ja, weil ich hatte ja ein bisschen
Resthören.
Resthören, genau. Und durch den Hörsturz habe ich dann von dem Rest weniger gehabt.
Wahnsinn.
Und
war das nicht dramatisch dann für dich?
Das ist sehr spannend, weil man dann morgens aufwacht, man setzt seine Hörgeräte rein und dann plötzlich hört man auf dem einen Ohr nur noch so geführt Gemurmel sozusagen. Und es ist alles verzerrt und ich hatte dann auch noch einen Tinnitus. Und das war dann so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Das ist ja voll der Schock dann in dem Moment. Und dann geht man als allererstes zum Arzt und mein Arzt hat dann einen Hörtest gemacht. Und der hat mir damals gesagt, dass ich einen Hörsturz habe, der aber fast gar nicht messbar war, weil die Stufen sind 5 Dezibel. Und ich habe dann quasi einen Hörverlust von 5 Dezibel gehabt. Das heißt, der war fast gar nicht messbar. Aber ich sage jetzt mal, wenn du 15 Dezibel hast, ist ein Sprung von 5 Dezibel relativ gesehen super viel.
Ist ein Drittel weg.
Und das hat dann dazu geführt, dass Hörgeräte auch nicht mehr so gut eingestellt werden konnten, weil ich dann schon fast zu schwerhörig war oder zu taub für die Hörgeräte. Das heißt, sie konnten nicht mehr so viel Leistung abgeben, dass es hilfreich war auf lange Sicht. Und dann darf man sich unter Umständen dann, oder ich durfte mich mit dem Cochlea-Implantat beschäftigen, was eine Hörprothese ist, die man mit einer Operation einbauen lassen kann und die quasi einfach den kompletten biologischen Weg überbrückt und sozusagen den Hörnerv direkt stimuliert.
Das heißt, da warst du etwa 18, wenn ich mich recht erinnere, und da hast du dich dann entschieden, dass du dann auf der rechten Seite ein Cochlea-Implantat einoperieren lässt.
Genau.
Und ich habe dich mal gefragt, war das eine gute Entscheidung? Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass du sagst, ja, es war die beste Entscheidung meines Lebens, selbstverständlich. Und du hast gesagt, Ja, muss ich drüber nachdenken, kommt ein bisschen drauf an, hat Vor- und Nachteile. Da war ich ganz überrascht.
Mhm.
Erzähl mal.
Also das Klischee ist natürlich...
Genau, ich war im Klischee, sorry, wirklich war ich.
Ja, das Klischee ist tatsächlich, ich höre mit dem Cochlea-Implantat besser, dementsprechend...
Auf einmal wieder alles.
Ja.
Also ist auf TikTok, ja, noch nie was gehört und dann Implantat, auf einmal hörst du die Stimmen alle.
Genau, und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann gibt es unglaublich viele Videos im Internet, wo Leute ein Cochlea-Implantat bekommen haben und durch das Cochlea-Implantat auch zum ersten Mal hören können.
Stimme der Mami und so. Hm?
Genau, und dann ist das immer mit sehr vielen Freudetränen verbunden,
ja,
und so und sehr emotional.
Ja.
Und das ist so das, was man sehr häufig wahrnimmt. Es war aber bei mir so, ich habe ja vorher schon gehört, wenn nicht viel, aber ich habe schon gehört und konnte mit dem wenigen auch sehr viel machen. Das
mhm.
war die zweite Komponente dann auch. Und habe dann auch sehr, sehr lange überlegt, ob ich ein Cochlea-Implantat überhaupt haben möchte.
Mhm.
Weil man geht in diese Operation rein mit dem Wissen, dass man ohne Geräte nichts mehr hören wird. Das heißt, man gibt das letzte Rest, was man vielleicht noch hat, gibt man definitiv ab.
Ist das die Voraussetzung? Also muss das so sein, sonst kann man keins implantieren?
Es ist ein Nebeneffekt der Operation quasi,
mhm.
weil man die Elektrode parallel zum Gehörgang führt,
mhm.
an Hammer, Amboss und Steigbügel vorbei und man führt dann direkt in die Gehörschnecke die Elektrode ein.
Mhm.
Und durch dieses Einführen wird...
Der Rest zerstört, den man noch hat?
Genau.
Ist also auch nicht rückgängig zu machen?
Nein.
Das heißt, wenn die Operation nicht funktionieren sollte, was ja bei jeder Operation immer mal sein kann, dann hast du trotzdem den Nachteil, dass du dein Resthörvermögen auf der Seite aufgegeben hast.
Genau.
Okay, das war mir nicht bewusst. Das ist ja wirklich eine große Ansage, ne? Gerade auch mit 18, da bist du noch sehr jung.
Mhm.
Wie lange hast du nachgedacht?
Ich glaube, ein Jahr.
Mhm.
Das stimmt nicht so ganz, weil man hat mich eigentlich seit dem 10. Lebensjahr oder seit dem 12. immer wieder gefragt, wollen
Willst
Sie denn
nicht
so ein Cochlea-Implantat haben, weil ich ja taub mit Hörresten
mhm.
hatte.
Mhm.
Dementsprechend machte es dann schon Sinn,
mhm.
obwohl ich mit dem wenigen ganz viel machen konnte, trotzdem über ein Cochlea-Implantat immer wieder nachzudenken. Das heißt, es war immer die Frage, möchte ich da drin,
mhm.
möchte ich nicht. Und irgendwann war dann der Punkt, okay, vielleicht möchte ich das.
Probiere ich mal.
Probieren trifft nicht so ganz,
mhm.
aber ich setze mich überhaupt damit auseinander. Es war jetzt bei mir noch so, dadurch, dass meine Mutter schwerhörig ist und die Zwillingsschwester von meiner Mutter auch schwerhörig ist und die auch zwei gehörlose Kinder hatte, die auch mit einem Cochlea-Implantat von frühester Kindheit aus versorgt waren, hatte ich ja schon das Cochlea-Implantat
mhm.
in Sichtweite und kannte auch, wie der Umgang damit ist. Das heißt, es war nicht was völlig Fremdes für mich, sondern ich wusste, wie es funktioniert und wie es aufgebaut ist und so weiter.
Mhm.
Und habe mich dann eher intensiver mit dem Pro und Contra beschäftigt. Und ich hatte zwischendurch auch die Hoffnung, dass vielleicht die regenerative Medizin über Nacht
hat jeder bei jeder Erkrankung, dass die Medizin morgen die Lösung hat, ja.
Und habe mich dann auch mit den Forschungsergebnissen dann beschäftigt und so, die auch sehr spannend waren zum damaligen Zeitpunkt. Aber es ist halt definitiv so, dass wir als Menschen das Innenohr nicht regenerieren können, zum
mhm.
aktuellen Stand zumindest. Andere Tiere können das, aber wir haben diese Fähigkeit mhm. im Laufe der Evolution verloren. Und es ist im Moment noch nicht absehbar, wann wir medizinisch in der Lage sein werden, das dann auch zu reparieren.
Okay, und unterm Strich, hat es sich für dich gelohnt? Würdest du es wieder machen?
Wenn es rein ums Hören geht, würde ich sagen, ja, es hat sich gelohnt, weil ich besser höre als vorher.
Deutlich besser oder ein bisschen besser?
Ich habe erst deutlich besser gehört.
Ja, und dann?
Ich hatte ganz viel Pech in der Hinsicht, dass ich hatte erst nach der Operation oder mit der Operation ganz viele Nebenwirkungen, die mhm. passieren konnten. Einmal hatte ich die Narkose nicht vertragen,
mhm.
dann habe ich Wundheilungsstörungen gehabt, weil
ja.
genau in der Narbe die Haarwurzel sozusagen drin war und die dann immer wieder mhm. aufgegangen ist sozusagen.
Weil es im Kopfhaarbereich reich ist. Also
genau.
Man muss es ja in den Kopfhaarbereich implantieren, hinterm Ohr.
Ohr, mhm. genau. Und dann war das auch noch so, dass ich einen Teil meines Geschmackssinns verloren habe.
Mhm.
Dass halt so rauchige Sachen wie Räucherwürstchen oder Gyros, also ich habe das damals mit Gyros verbunden, die schmecken einfach nicht mehr so wie früher, so gut.
Dir fehlt ein Teil der Fähigkeit des Geschmacksnervs, weil das alles ganz eng anatomisch beieinander liegt dort,
genau.
Ne?
Das ist übrigens auch nochmal ein ganz anderer Aspekt. Dann man geht in diese Operation rein und da gibt es natürlich auch eine OP-Aufklärung.
Mhm.
Und in der OP-Aufklärung steht dann Nebenwirkungen sozusagen der Operation.
Komplikationen, denke ich.
Ne?
Also ist ja nicht immer so, sondern also ist, wenn eine Komplikation.
Genau, und eine ist Verlust des Gehörs. Was klar war von vornherein, aber es steht trotzdem drauf.
Mhm.
Und dann steht da Verlust des Geschmackssinns, Verlust des, der Kontrolle über den Gesichtsnerv, Gleichgewichtssinn.
Mhm.
Ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen. Die
also Gleichgewicht ist ja eine riesengroße Sache. Ne? Wenn du keinen Gleichgewichtssinn mehr hast, du vielleicht gar nicht mehr normal gehen kannst, laufen kannst, Fahrrad fahren kannst, ist ja ein Riesending.
Mhm. Genau, und das ist so ein interessanter Aspekt, wenn man typischerweise Cochlea-Implantatträger fragt, dann ist es sehr häufig so, dass das direkt nach der Operation ist und dann denkt man, das geht vielleicht noch weg.
Mhm.
Es ist nur eine Irritation.
Ja, hätte ich
oder
auch gesagt.
Es ist teilweise schon so viele Jahre her, dass man sich damit abgefunden hat und man hat es gar nicht mehr auf dem Schirm.
Dass es von der OP war.
Man hat es auf dem Schirm schon, aber wenn man die Frage bekommt, dann denkt man jetzt nicht darüber nach, was man vielleicht für das Hören gegeben hat.
Mhm,
das
verstehe.
Ist so ein Nebeneffekt von meiner Arbeit. Dadurch, dass ich Menschen die Gebärdensprache beibringe, gibt es auch immer wieder Fragen zum Thema Schwerhörigkeit.
Mhm.
Und dann erzähle ich das auch.
Mhm.
Und durch das Erzählen ist mir das Ganze viel, viel bewusster und reflektiere da einfach viel,
viel,
viel mehr.
Viel präsenter. Mhm.
Und der große Knall, in Anführungsstrichen, war dann halt ungefähr 6 Monate nach der Operation. Ich weiß noch, das war der 2. Weihnachtstag.
Mhm.
Da war ich mit der erweiterten Familie quasi beim Familientreffen. Und ich habe dann halt wirklich plötzlich von jetzt auf gleich wieder so eine Art Hörsturz gehabt. Nur halt auf dem mechanischen Ohr sozusagen.
Einfach so, ohne Auslöser, kein Unfall,
ohne
nichts passiert.
Ohne Auslöser,
sondern
ich saß da einfach nur und habe versucht, der Unterhaltung zu folgen.
Mhm.
Und plötzlich hat quasi geswitcht sozusagen. Und dann hatte ich plötzlich Kopfschmerzen und ich habe dann plötzlich nicht mehr so gut verstanden, habe das Gerät super leise gemacht dann auch. Und dadurch, dass es, da sind ja die Feiertage.
Mhm, 2. Weihnachtstag, ja. Schwierig.
Genau, und das Cochlea-Implantatzentrum hat dann erst nach dem 6. die Türen aufgemacht.
Nach dem 6. Januar?
Ja.
Ach du liebe Zeit.
Das heißt, ich durfte dann halt eine Weile mich damit abfinden, dass da irgendwas ist, aber ich wusste nicht was. Und bin dann da hingegangen und dann die Tests gemacht und dann hat sich herausgestellt, dass die Elektrode teilweise rausgerutscht ist.
Mhm.
Und das ist auch sehr spannend. Dann wurden die 2 Elektroden, die rausgerutscht sind bei mir, wurden gezielt angesteuert und dann hat plötzlich mein Gesichtsmuskel von alleine eine Bewegung gemacht, weil die Elektrode plötzlich den Gesichtsmuskel stimuliert hat.
Nicht
den Hörnerv.
Das ist alles ganz nah beieinander anatomisch, ne? Genau. Mm-hmm. Und konnte man das dann wieder an die richtige Stelle platzieren oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, das ist auch das, was ich dann dachte. Ja, dann schiebt man das
schiebt
einfach
wieder
rein.
Dahin, klebt es wieder fest.
Nee, also wenn, dann müsste man alles einmal wieder rauspacken und ein neues Gerät einbauen.
Okay, das möchte man wahrscheinlich nicht so gerne.
Nicht so gerne. Ich habe dann sogar noch eine zweite Meinung eingeholt, weil in dem Cochlea-Implantatzentrum, wo ich war, hieß es dann, ich war einer von 2 Fällen von 500 Operationen, wo das vorgekommen ist.
Mhm.
Und das war noch nicht mal der gleiche Operateur. Also das ist einfach
Jackpot.
Zufall. Genau.
Ja.
Und dann habe ich eine zweite Meinung mir eingeholt im Sinne von, soll ich mir jetzt ein neues Gerät implantieren lassen oder nicht? Und in dem anderen Cochlea-Implantatzentrum, da war es dann auch so, dass die gesagt haben, mit dem, was ich jetzt noch hatte, mit der neuen Programmierung, habe ich 80% Sprachverstehen gehabt und das war der Durchschnitt aller Patienten, die dort waren. Also das ist der Durchschnitt, 80% Sprachverstehen dann. Und dementsprechend haben die mir zum jetzigen Stand davon abgeraten, Operationen zu machen.
Verstehe ich. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr als 80% bekommst durch eine zweite OP, ist dann eher gering, ne? Ja,
genau.
Und mit dem Risiko. Okay, verstehe. Und warum kannst du denn so unfassbar gut sprechen? Das ist ja wirklich schwer beeindruckend tatsächlich.
Okay. Also ich hatte so viel Glück insofern, dass dadurch, dass meine Eltern schwerhörig sind und waren damals, hat man das von vornherein getestet. Mittlerweile gibt es ein Neugeborenen-Screening, wo man das auch testet. Aber damals war das noch nicht üblich. Aber dadurch, dass meine Eltern das hatten, wurde das sofort getestet. Und dann hat man das relativ schnell identifiziert. Ich habe dann quasi schon, ich glaube, mit 3 oder mit 6 Monaten mein erstes Mini-Hörgerät bekommen und konnte mich dann auch sehr schnell daran gewöhnen. Die Sprachentwicklung, die hat ja bestimmte Phasen. Und man sagt teilweise, wenn ich jetzt durch Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit bestimmte Phasen nicht oder nicht vollständig habe, dann kann ich das unter Umständen später im Erwachsenenalter auch mit viel Training nicht überkompensieren.
Das ist, genau, das ist im Gehirn so, auch mit Sprachenlernen. Deswegen ist ein Native Speaker, also jemand, der die Sprache von Geburt an hört und lernt, immer in anderen Hirnarealen kann man das dann nachweisen, als jemand, der mit 25 anfängt, eine Sprache zu lernen und der auch wahrscheinlich nicht mehr so gut werden wird oder mit einem extremen Aufwand, nur als jemand, der es von Geburt an kann.
Genau.
Weil das Gehirn sich entwickelt halt und wächst, ne? Okay, und da ist von Anfang an die Möglichkeit, das mitzuentwickeln.
Genau. Ich hatte dann relativ schnell die technische Versorgung und hatte auch das Glück insofern, dass ich mit der technischen Versorgung dann auch Frühförderung bekommen habe und gleichzeitig dann halt auch Logopädie in einer gewissen Form, im jungen Alter zumindest, bekommen habe. Und dementsprechend hat es das Hören sehr geholfen, im Sinne von, dass ich das Hören, also das Verstehen genauer gesagt, besser trainieren konnte. Das ist das eine. Und das andere ist, ich hatte auch das Glück, dass in meiner Familie die Gebärdensprache benutzt wird. Dass halt die Sachen, die ich vielleicht als Kind nicht gehört habe, in der Lautsprache, in der gesprochenen deutschen Sprache, konnte ich dann zumindest in der Gebärdensprache erwerben. Dann.
Ja, du hattest eine zweite Möglichkeit zu kommunizieren halt über die Gebärdensprache. Das ist schlau. Okay. Und heute ist es aber Pflicht, dass man im Neugeborenen-Screening auch schaut, dass Säuglinge und Babys Hörfähigkeiten haben.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das Pflicht ist oder ob das ein Angebot ist, dass man dieses Neugeborenen-Screening machen kann oder Hörscreening. Und das Schwierige ist halt bei so kleinen Kindern, die können halt nicht so gezielt Knöpfe drücken, wie bei einem Erwachsenen.
Ja, ist wohl richtig.
Und das ist echt schwierig, auch einen Test zu machen, der verlässlich ist. Im Sinne von, teilweise gibt es Eltern, die so ein Hörscreening im Babyalter machen lassen und es funktioniert nicht, weil das Baby noch nicht vollständig geschlafen hat oder es andere Störfaktoren gab. Und dementsprechend gibt es dann Auffälligkeiten, aber es gibt keine Diagnose. Und dann macht man vielleicht nochmal einen Test und nochmal einen Test. Und dann ist es teilweise für die Eltern eine kleine Form von Tortur, weil man dann immer sagt, ja, es gibt da was, wir müssen aber nochmal gucken. Und wenn man Pech hat, geht vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre ins Land, bevor man dann final die Diagnose hat, ihr Kind ist schwerhörig.
Und was könnten die Eltern machen?
Erst einmal dürfen die sich mit dieser Diagnose selber beschäftigen und man sagt da wirklich auch durch eine Trauerphase durchgehen.
Na klar, das verstehe ich auch.
Und je schneller man als Elternteil in der Lage ist, durch diese Trauerphasen durchzugehen, desto besser kann man sein Kind auch unterstützen.
Klar.
Es gibt nämlich auch Eltern, die dann in dieser Phase sind, wo sie sagen, das ist ja nicht wahr oder das wird doch noch gut und so weiter. Und das ist so die Schwierigkeit. Letztendlich ist es so, es gibt da die Möglichkeit, einmal Hörgeräte, Cochlea-Implantate, also von der technischen Seite eine Unterstützung zu haben. Man kann auch als Elternteil bei Kindern, die schwerhörig sind oder aus unterschiedlichen Gründen eine Sprachstörung haben, kann man auch wirklich einen sogenannten Hausgebärdensprachkurs beantragen. Und dann kriegt man das Gebärdensprache-Lernen auf einer 1:1-Basis, sozusagen vom Jugendamt bis Saal, damit man in der Lage ist, auch die Gebärdensprache in der Kommunikation mit dem eigenen Kind zu benutzen.
Und schlau. Sehr gut.
Wichtig ist halt auch das Verständnis, weil das sehr häufig immer so vermittelt wird, das ist ein Entweder-Oder.
Hä? Wieso? Nein, genau.
Also bei ganz vielen Ärzten und so weiter ist es so, dass die sagen, ja, oder, das, Entschuldigung, das war die Aussage der Ärzte vor 30, 40, 50 Jahren, dass man gesagt hat, 30 stimmt nicht mehr, aber das ist ja mein Alter, also 40, 50, 60 Jahren, dass man gesagt hat, Sie haben ein gehörloses Kind, gebären Sie auf gar keinen Fall mit Ihrem gehörlosen Kind,
sondern
sprechen mit Ihrem Kind.
Ach, nicht dein Ernst.
Und wenn man ein gutes Elternteil war, dann hat man sich natürlich versucht, daran zu halten und hat dann mit seinem komplett gehörlosen Kind oder mit seinem Schwerhörigen, da ist es weniger dramatisch, hat man dann versucht, die ganze Zeit zu sprechen.
Schade.
Die Idee dahinter war damals, dass man sagt, okay, wir leben in einer lautsprachlichen Gesellschaft und das Kind wird in dieser Gesellschaft leben und arbeiten dürfen und dementsprechend sollte es in der Lage sein, gesprochene Sprache abzulesen. Dass dabei so viel verloren geht und dass vielleicht manche Kinder nicht in der Lage sind, das so zu kompensieren, dass sie dann auch gesellschaftsfähig sind, in Anführungsstrichen, hat man dann irgendwie nicht gesehen, zu dem Zeitpunkt dann auch.
Wahrscheinlich war der Gedanke dahinter, den ich für falsch halte, dass wenn man Gebärdensprache hätte, würde man nicht mehr die Lautsprache benutzen. Also unsinnig.
Genau. Ja. Und ich glaube, das war bei manchen Kindern tatsächlich der Fall. Da ist aber die Frage, ob sie überhaupt die Lautsprache gelernt hätten.
Ja, eben, genau. Also ich habe mit meinen beiden Kindern damals, wir können normal hören, also so wie, hatte ich eben mal gesagt, kurz Teenager haben auch eine andere Art von einer Hörbeeinträchtigung, würde ich fast sagen. Also gerade bei so Sachen wie, räum mal dein Zimmer auf oder komm mal bitte runter. Weniger bei Essen ist fertig, ist mir aufgefallen. Es ist eine selektive Hörbeeinträchtigung. Wir haben die Gebärdensprache gemacht, ein Baby-Gebärdensprache, also einen kleinen Teil davon. Und das war für mich damals ein ganz großer Türöffner, mit meinen kleinen Kindern schon ganz früh kommunizieren zu können, nämlich bevor Mund und Zunge, die Motorik, diese Laute bilden kann, kommunizieren wir Menschen ja schon. Das fand ich extrem beeindruckend. Ich fand auch sehr beeindruckend, was meine Kinder damals mit der Baby-Gebärdensprache mir auch erzählt haben, zum Beispiel, weil sie konnten ja noch gar nicht in Worten sprechen. Und das ist was ganz Tolles, diese Gebärdensprache, finde ich. Und deswegen war ich gerade so traurig, als du gesagt hast, dass Ärzte damals gesagt haben, entweder oder, weil ja beides toll ist.
Und diese Aussagen gilt teilweise heute immer noch
bei
manchen Ärzten. Und das führt dann zu diesem komischen Widerspruch eigentlich, dass man sagt, bei gehörlosen Kindern auf gar keinen Fall gebärden, weil das ist super schädlich für die Kindesentwicklung in dem Fall. Und bei hörenden Kindern, ja, Babygebärden sind super hilfreich für die kognitive Entwicklung, Kommunikationsfähigkeiten und auch, sorgt auch für weniger Frust und Stress und so
weiter.
War auch
so, genau.
Und
verrückt.
Das ist so ein richtiger Widerspruch.
Dabei ist es ja eine Bereicherung, also eine zusätzliche Stütze,
genau.
Eine zusätzliche Hilfe. Ja.
Es ist halt aus dieser Idee entstanden, entweder oder.
Mittlerweile
hat sich das geändert, dass man halt sagt, okay, es kann eine super gute Ergänzung sein, Unterstützung sein oder Alternative. Das weiß man in so einem jungen Alter auch noch gar nicht.
Genau.
Das mit der Entwicklung ergeben wird dann. Und wenn man die Gebärdensprache hat, das ist jetzt sozusagen mein Steckenpferd hier, aber wenn man die Gebärdensprache hat, dann hat man eine Möglichkeit. Es ist nicht so, was viele Menschen denken, okay, wenn ich die Gebärdensprache benutze, dann muss ich nur die Gebärdensprache benutzen.
Ja, warum nicht denn auch? Ich wüsste gar nicht, warum man das so einschränken sollte.
Das ist so ein bisschen die Befürchtung, glaube ich, auch als Elternteil. Generell ist ja die Befürchtung, man muss dann plötzlich mit seinem eigenen Kind in einer Fremdsprache reden.
Ja, aber du lernst sie doch dann.
Ja, aber es ist trotzdem eine fremde Sprache.
Ja.
Es ist nicht die Muttersprache. Da kommt auch ganz viel Bindung, Gefühl, was nochmal für Schwierigkeiten sorgt. Und
wie schade. Also für mich war es eine zusätzliche Möglichkeit und eine Bereicherung. Und wir benutzen das übrigens bis heute. Zum Beispiel, wenn wir lästern wollen oder wenn wir unter Wasser sind und tauchen oder wenn wir in einem Raum sind, der sehr laut ist, wo man sich eh nicht hören würde und man müsste sich anbrüllen oder. Also das ist eine Bereicherung, finde ich, eine zusätzliche Möglichkeit zu kommunizieren. Und auch häufig extrem witzig, weil es ja die meisten anderen Leute nicht verstehen. Also das meinte ich gerade mit dem Lästern. Also man könnte zum Beispiel elegant auf einer größeren Feier sagen, mein Gott, das ist schnarchend langweilig, lass mal nach Hause gehen. Und man könnte trotzdem sehr höflich was anderes sagen, worum man jetzt geht. also mit dem Augenzwinkern. Ich halte es für eine Bereicherung, was du da machst.
Ich persönlich finde es auch eine Bereicherung, deswegen mache ich das ja auch. Mhm. Und ich kann das auch bei den ganzen Eltern sehen, dass es einen riesen Unterschied macht, wenn sie mit ihrem Kind gebärden können,
mhm,
und das Kind dann auch nicht mehr diesen Frust hat, weil, mhm, das ist ja nochmal was völlig anderes, was mega unterschätzt wird. Wenn ein Kind nicht sagen kann, was ihn gerade beschäftigt, mhm, dann hat das super starke Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung, auf jeden, mhm, Fall. Aber macht natürlich auch die Situation super kompliziert, weil da muss halt rumgeschrien werden oder auf andere Art und Weise versucht werden, zu vermitteln, was man eigentlich möchte.
Das ist Frust für alle.
Und absolut.
Also genau, ich kann ja nur aus dem hörenden Bereich sprechen, aber wenn das Kleinkind noch nicht sagen kann, beim Frühstück zum Beispiel, auf dem Tisch stehen ganz viele Sachen, ich hätte jetzt gerne die Marmelade zum Beispiel, und dann hebst du erst die Wurst hoch und dann hebst du die Butter hoch und dann hebst du vielleicht das Messer hoch und spätestens dann ist ja Frust und das Kind fängt an zu weinen, weil du es nicht verstehst, mhm, aber wenn es von Anfang an das Richtige zeigen kann, was es haben will, mhm, sparst ja nicht nur dem Kind Frust, dir selber ja auch, und zwar dann, weiß ich nicht, 30 Mal am Tag vielleicht über Jahre. Mhm. Und so stelle ich mir das nur noch viel schlimmer vor, weil Kleinkind sein ist temporär, das geht vorbei, du wirst älter. Mhm. Aber wenn du eine Hörbeeinträchtigung hast und das geht ja nicht vorbei und bleibt, kann ich mir das wahrscheinlich gar nicht wirklich vorstellen, was es bedeutet, mehrmals am Tag immer wieder so frustriert zu werden. Und auch dein Umfeld natürlich auch, ne? Weil die Kommunikation erschwert ist.
Genau. Also es gibt einige Eltern, die es dann irgendwie doch noch schaffen, ihre Kinder dann auch zu verstehen und eine Form, mhm, von Kommunikation zu etablieren.
Mhm.
Aber dann ist es halt nur eine Kommunikation zwischen Kind und Eltern.
Exklusiv.
Und der Rest der Welt ist ausgeschlossen dann. Ja. Und was ich auch nochmal betonen möchte, weil man doch immer so denkt, bei gehörlosen Kindern denkt man eher daran, dass man die Gebärdensprache als Werkzeug, als Tool nutzen könnte.
Mhm.
Aber bei Kindern, die als sogenannte Late-Talker gelten, mhm, oder die Sprachstörungen haben, Sprachbeeinträchtigungen, mhm, haben, da denkt man eher erst an Logopädie und das ist auch eine wichtige Maßnahme.
Mhm.
Aber die Gebärdensprache könnte da auch eine Möglichkeit sein, um diesen Druck rauszunehmen aus dieser Logopädie,
mhm,
und eine Kommunikation erstmal zu etablieren dann, und wird eigentlich auch vom Jugendamt dann unterstützt, weil man erst mit der Sprache, mit der gemeinsamen Sprache erst überhaupt in der Lage ist, dem eigenen Erziehungsauftrag gerecht zu werden, mhm, das ist so die Sichtweise des Jugendamtes, und überhaupt sein Kind auch entsprechend unterstützen kann.
Ja.
Das heißt, auch in diesen Bereichen, die leider sehr häufig übersehen werden, kann die Gebärdensprache hilfreich sein. Und das gilt natürlich dann auch für Kinder mit Autismus, Kinder mit Down-Syndrom, die natürlich, mhm, teilweise auch Schwierigkeiten haben, in die Sprache zu kommen.
Und wenn ich jetzt die Gebärdensprache lernen möchte, wie mache ich das denn? Also kann ich dich finden im Internet oder kann ich mir YouTube-Videos runterladen oder was mache ich denn am besten?
Ja, ich habe einen YouTube-Kanal.
Wo guck mal, beides. Kann dich finden und deinen YouTube-Kanal, ja.
Genau, man kann einfach bei YouTube Heiko Burak eingeben oder, mhm, wenn man mittlerweile Gebärdensprache lernen eingibt, dann bin ich auch wahrscheinlich unter den ersten 10 Videos.
Respekt. Ich verlinke dich natürlich auch in den Shownotes, selbstverständlich.
Dankeschön. Mhm. und da erzähle ich auch ein bisschen zum Thema Schwerhörigkeit, Gehörlosenkultur,
mhm,
und Umgang mit der Schwerhörigkeit, aber halt natürlich auch zur Gebärdensprache und wie man die am besten lernen kann. Und da habe ich auch teilweise Videos, wo ich so die wichtigsten Gebärden mitgegeben habe zum Thema eine erste Basiskommunikation herstellen. Man muss ja nicht immer die ganze Sprache lernen. Mhm. Einfach nur, hallo, schön,
eine
dass
Pommes
du da
bitte.
Bist. Ist ja schon super viel und macht auch ganz viel mit deinem Gegenüber, wenn du das schon kannst. Dann.
Danke, bitte.
Habe ich auch natürlich für dich als Ärztin zum Beispiel ein Video, wo gezielt auch Gebärden gezeigt werden, die für den Praxisalltag relevant sind.
Mhm.
Schmerzen, welche Formen, mhm, von Schmerzen und so weiter. Oder habe ich auch ein Video für Erzieherinnen im Kindergarten.
Spannend.
Die dann auch mit den Kindern gebärden können, weil auch dort ist es so, dass einmal der Bereich Babygebärden reinkommt teilweise, aber teilweise ist es auch eine super gute Brücke für Kinder wenn sie verschiedene Sprachen lernen, sie eine Geste haben, die in allen Sprachen, in Anführungsstrichen, identisch ist. Weil trinken, quasi mit der Hand aus dem Becher trinken, quasi, ist immer gleich, egal ob man das auf Deutsch, Englisch oder Französisch sagt.
Ja, sehr gut. Und bitte und danke und hallo und auf Wiedersehen wahrscheinlich auch, oder?
Natürlich, ja.
Sehr gut. Und jetzt ist es ja so, am Ende des Podcasts gebe ich ja immer eine Hausaufgabe. Jetzt wissen wir ja nicht, aber wir ahnen, dass jeder Vierte, der hier zuhört, möglicherweise eine Hörbeeinträchtigung hat. Wer weiß, mindestens jeder Fünfte. Und für eine Woche, wie kriege ich mal für eine Woche jetzt Bewusstsein gelenkt auf Hören? Hast du nicht eine tolle Hausaufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer?
Hausaufgaben.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir überlegt, wie man das subtil herausfinden kann, ohne dass es vielleicht zu invasiv ist.
Mhm.
Und im Prinzip würde ich die Hausaufgabe gerne geben, dass man einmal gezielt für eine Woche versucht, sein Gegenüber beim Sprechen, beim Unterhalten ins Gesicht zu schauen, anzuschauen in dem Sinne. Hat einen Nebeneffekt, insofern, dass es super höflich ist. Und vielleicht hat man dann auch nochmal ganz andere Dynamiken, die sich daraus entwickeln. Aber ein anderer Effekt ist dann halt, dass man auch so testen kann, ob es beim Sprachverstehen des Gegenübers einen Unterschied macht. Und wenn es einen Unterschied macht, dann hat man einen Indikator, was man dann auch nutzen kann für andere Sachen und weitere Schritte gegebenenfalls.
Also wenn ich überlege, so eine Podcast-Folge hier wird im Schnitt gehört von 16.000 bis 20.000 Menschen, dann können wir uns jetzt ausrechnen, wie viele Tausend davon, wenn es jeder Fünfte ist, tatsächlich betroffen ist, auch wenn er diese Folge sehr gut hören kann.
Mhm.
Und das heißt, ich mache als erstes tatsächlich mir bewusst, dass es eben sein könnte, dass mein Gegenüber oder ich eine Hörbeeinträchtigung hat. Ich mache zweitens eine Woche lang, dass ich wirklich versuche, in der Kommunikation mit einem Gegenüber ins Gesicht und wahrscheinlich auch auf die Lippen zu schauen. Ne? Und ich als Ärztin würde natürlich wie immer auch gerne alles möglich machen, was das Gehör braucht. Also ein Gehör funktioniert ja vor allem auch über Nerven. Das heißt, Vitamin B1, B2, B6, B12. 12 Folsäure finde ich wichtig, sollte genug vorhanden sein. Achte doch diese Woche nochmal ganz besonders darauf, dass du davon genug zu dir nimmst. Vielleicht supplementierst du. Magnesium ist wichtig. Vitamin C wissen wir für alle Arten und Formen von Bindegewebe, Kollagen, Gehör, Trommelfell und so weiter ist das wichtig. Habe ich noch was vergessen, was man noch präventiv für sein Gehör? Ah, Hörschutz. Haben wir über mechanischen Hörschutz gesprochen?
Nein, tatsächlich haben wir, glaube ich, nicht darüber gesprochen. Hörschutz ist insofern ganz spannend, weil es normalerweise nur im Arbeitsschutzbereich aufkommt, wo es Pflicht ist, die Arbeitnehmer zu schützen und dementsprechend.
X Dezibel, ja.
Da kennst du dich als Arbeitgeberin in der Praxis wahrscheinlich noch besser aus.
Es darf kein Hörschutz getragen werden, wenn ich rumschreie. Nein, das ist natürlich Spaß.
Ja.
Nee, haben wir nichts mit zu tun in der Arztpraxis mit Hörschutz. Keine lauten Geräte. Aber achte doch bitte diese Woche als Hausaufgabe unbedingt darauf, hörst du vielleicht laute Musik? Wie laut sind denn deine Kopfhörer eingestellt, wenn du welche trägst? Gehst du vielleicht auf eine Veranstaltung, auf ein Konzert? Trag doch ausnahmsweise diese Woche mal einen Hörschutz. Einfach in dem Bewusstsein, weil du das ja gesagt hast, Heiko, diese Hörminderung kommt dir wahrscheinlich nicht plötzlich, außer du hast vielleicht einen Hörsturz, da können wir auch nochmal eine Folge drüber machen, sondern über die Jahre und Jahrzehnte sukzessive langsam immer mehr. Und du fängst dir natürlich mit jedem überlauten Konzert, mit jeder überlauten Veranstaltung, mit jeder lauten Musik oder Film oder Video oder Kinobesuch, den du hast, auch Hörminderung ein. Also eine Woche wirklich Hörschutz, Vitamine, Mineralien, Mikronährstoffe und dem anderen wirklich ins Gesicht schauen bei der Kommunikation. Bis nächsten Mittwoch. Wäre das eine Hausaufgabe, die dir gefällt?
Ja, das hört sich nach einer sehr, sehr guten Hausaufgabe an. Zum einen, weil es Selbstschutz beinhaltet und gleichzeitig auch nochmal eine Stärkung der Wahrnehmung bei anderen Menschen und auch natürlich gleichzeitig auch bei sich selber.
Ja, also es geht ja immer um mindful sein, ne? Sei bewusst, sei mindful, sei diese Woche mal wirklich ganz Ohr Das wünsche ich mir. Heiko, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich habe unheimlich viel gelernt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hast du noch eine Herzensbotschaft, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Erstmal danke für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut. Es ist super angenehm, mit dir da auch zu quatschen. Eine Herzensbotschaft. Naja, als jemand, der selber Schwerhörigkeit sein ganzes Leben kennt, möchte ich einfach nur mitgeben, Schwerhörigkeit ist kein Todesurteil, sondern das ist etwas, womit man umgehen lernen kann, wo man auch gestalten kann, die Situation besser formen kann, sodass man auch gut leben kann und vielleicht auch verhindert, später noch mehr Schwerhörigkeit unter Umständen zu haben. Insofern ist es eine Form, wo man vielleicht die Ursachen nicht immer identifizieren kann, aber es ist eine Form von Krankheit, sag ich jetzt mal, die man gestalten und beeinflussen kann.
Gestalten kann, finde ich sehr schön. Hast du sehr schön gesagt. Ganz herzlichen Dank. Also, Hausaufgaben habt ihr gehört. Packe ich auch nochmal in die Shownotes sowie alle Kontaktmöglichkeiten zu Heiko. Hab noch eine großartige, schöne, angenehme, jetzt suche ich ein schönes Wort mit Hören, spannende, interessante und vielleicht lärmfreie und sag du noch ein Wort, Heiko?
Ruhigen.
Ruhige Woche. Bis nächste Woche, Mittwoch. Alles Liebe.
Heiko
und Cordelia. Ciao.
Ciao.